Hallo und herzlich willkommen bei Das Thema. Ich bin Vincent Vitus Leitgeb und wir machen derzeit eine kleine Winterpause mit unseren regulären Podcast-Folgen. Wie in den vergangenen Jahren, das kennen Sie vielleicht schon, haben wir Ihnen aber ein kleines Alternativprogramm vorbereitet. Und jetzt in dieser Folge hören Sie gleich eine Live-Diskussion, die ich im November auf der Buchmesse in Wien für diesen Podcast moderiert habe. Wir haben dort zu viert über zwei Parteien gesprochen, die derzeit in Österreich und Deutschland ziemlich im Aufwind sind, in Umfragen bundesweit bzw. in einzelnen Bundesländern sogar auf Platz 1, die FPÖ in Österreich und die AfD in Deutschland. Beide sind rechts bis in Teilen rechtsextrem und sie könnten bei Wahlen 2024, da gibt es ja ein paar wichtige, stark dazugewinnen. Wie schaffen die beiden Parteien das? Was sind ihre Strategien? Kann man die vergleichen? Und was könnten Strategien gegen einen Rechtsruck in Deutschland und Österreich sein? Darüber habe ich mit Katrin Kahlweit gesprochen, Wien-Korrespondentin der SZ. Mit Werner Reisinger, Journalist mit Fokus auf österreichische Innenpolitik und Recherchen zu extremen Rechten in Europa. Sowie mit Julia Rabinowitsch. Sie ist eine der bekanntesten Autorinnen und Kolumnistinnen in Österreich, die auch sehr viel über aktuelle politische Geschehnisse schreibt. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion / Podcast-Aufzeichnung. Wir schneiden das Ganze hier auch nochmal mit. Wir wollen in der nächsten Stunde über die FPÖ reden, die AfD, darüber, ob es einen Rechtsruck in Deutschland und in Österreich gibt, wie der sich zeigt. Und wir wollen so ein bisschen auch Ausblick machen auf das kommende Wahljahr 2024. In Deutschland wird in 3 Bundesländern gewählt. Überall liegt die AfD derzeit auf Platz 1 in Umfragen bei um die 30%. Es gibt Europawahlen, die anstehen, in Österreich vor allem Nationalratswahlen. Auch da die FPÖ auf Platz 1 gerade, auch wieder um die 30%. Und ich würde die erste Frage, jetzt damit wir gleich in die Diskussion steigen, trotzdem an Sie richten, Frau Rabinowitsch. Trotz angeschlagener Stimme haben Sie es hierher geschafft. Sie sitzen jetzt mit Maske noch neben uns. Vielen Dank auch nochmal dafür.
Bitte gerne.
Ich würde gerne einsteigen mit dem Blick auf die öffentlichen Debatten. Wie spüren Sie da denn jetzt den Aufwind von AfD, von FPÖ, von den Rechten in den vergangenen Jahren? Also allein seit 2020, Corona, Krieg in der Ukraine, Energiekrise, haben ja beide Parteien in Umfragen deutlich dazu gewonnen, haben sich verdoppelt teils. Was macht das mit der Stimmung im Land und damit, wie diskutiert wird auch?
Also ich muss leider gestehen, dass meine Stimmung mit der Stimmung im Land nicht unbedingt besser geworden ist. Ich denke, dass wir jetzt langsam in einen Zustand geraten, wo das wirklich Unsagbare deutlich sagbar ist, völlig konsequenzlos, wo Parteien, die sich als bürgerlich definieren, das Bollwerk gegen das populistisch Rechteste nicht halten. Das, was ich eigentlich für ihre ureigenste Aufgabe halten würde, dass da kein Gegenwind kommt, wenn die FPÖ täglich eskaliert, sondern dass da jemand als Juniorpartner hinterherhechelt. Bitte, ich sage jetzt auch was ganz Gemeines. Es ist nicht, was ich einer konservativen Partei für würdig befinden würde. Und man sieht es auch in Interviews, in Twitter, ehemalig, also X-Debatten. Man kann, wie Herr Mara, schlafende Leute auf der Bank angehen und glauben, man kommt damit durch. Und allein dieser Glauben, dass man damit durchkommt, der besorgt mich. Woher kommt diese Annahme, dass das okay ist? Woher kommt diese Annahme, dass das auch gewollt wird von der Mehrheit?
Wann hat das für Sie angefangen? Seit wann beobachten Sie das verstärkt?
Naja, ich würde sagen, es ist explodiert mit der türkis-blauen Regierung. Und dann hat er sich einfach weitergehalten.
Wie seht ihr das? Vielleicht auch, Katrin, jetzt noch um den Blick mal nach Deutschland zu weiten. Kannst du das bestätigen? Laufen da Debatten inzwischen ähnlich mit der AfD, die einfach einen Zuspruch gewonnen hat?
Ja, das Interessante ist ja, dass man hätte erwarten können, dass die FPÖ nach Ibiza erstmal dauerhaft und nach dieser doch etwas chaotischen Regierungszeit 17 bis 19 dauerhaft im Tal ist, im Keller ist. Hat sich aber, wie wir wissen, auch mit Covid sehr schnell wieder geändert und mit einem Obmannwechsel, der, das muss man leider so sagen, der FPÖ aus Binnensicht gut getan hat, weil Herbert Kickl viel von der Vorsicht aufgegeben hat, die Strache, weil er im Mainstream mitspielen wollte, noch gezeigt hat. Das heißt, Kickl hat die Partei radikalisiert, hat sie zu den extremen Rechten, zu Sellner, zu den Identitären geöffnet und hat damit in der Covid-Zeit, wo wir alle wissen, dass sich mit sozusagen dem Vorwurf der Diktatur durch die Regierung und den Staat eine neue Sympathisantengruppe aufgetan hat, hat davon profitiert. Das Gleiche gilt für die AfD. Und für die AfD gilt auch, und da ist die Parallele, und das, glaube ich, muss man in einem internationalen Kontext sehen, auch die AfD hat ihre Vorsicht fallen lassen. Die AfD hat bis vor 2, 3, 4 Jahren immer noch so getan, als wäre sie eine wirklich an einem demokratischen Diskurs interessierte Partei. Sie hat versucht, dagegen vorzugehen, auch mit dem Rauswurf von rechtsextremen Mitgliedern vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Aber es ist wie so eine Art Reizreaktionsschema in dem Maße, in dem der Verfassungsschutz und die bürgerlichen Parteien angefangen haben, sich an der AfD auch abzuarbeiten, auch Angst zu bekommen und das zu thematisieren, was das heißen kann, wenn die AfD demnächst das Sagen hat in Deutschland. Und das ist nicht unwahrscheinlich, da kommen wir ja sicher noch dazu, mittelbar oder unmittelbar. In dem Maße hat die AfD angefangen, ins rechtsextreme Lager ihre Angeln auszuwerfen und ist inzwischen völlig, also ich will sagen schamlos, problemlos, da angekommen. Auch die AfD kooperiert mit Nazis, marschiert mit der NPD, also mit der NPD, mit den Resten, die davon noch über sind, mit den Identitären. Höcke, also Björn Höcke, der Vorsitzende der AfD in einem ostdeutschen Bundesland in Thüringen, dessen Partei im Thüringen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingeschätzt wird, steht davor, Thüringen nächstes Jahr mit einer möglicherweise sogar absoluten Mehrheit zu regieren und redet wirklich Nazi-Jargon. Also da gibt es 1000 Beispiele dafür, das sage ich nicht, weil ich die AfD nicht mag, sondern das ist nachgewiesen, wird auch nicht bestritten und sie profitieren davon. Und letzter Satz und dann lasse ich euch wieder das Feld. Vor 2 Jahren hatten in Deutschland noch 1,2% laut Studien ein gesichert rechtsextremes Weltbild. Mit dem Aufstieg der AfD und dieser Entgrenzung des Diskurses, von dem Julia Rabinowitsch gesprochen hat, sind es mittlerweile knapp 10%.
Werner, ist da die AfD einfach nur der FPÖ ein paar Jahre hinterher und hat jetzt einfach sehr schnell aufgeholt? Oder denkst du, man kann das gar nicht so, also historisch so zusammenwerfen und es sind zwei unterschiedliche Parteien trotzdem, so wie sie sich entwickelt haben und wie sie zu diesem Punkt jetzt gekommen sind?
Na, ich denke, die Geschwindigkeit der Radikalisierung kann man sehr wohl vergleichen, weil es ist einmal zum einen zu sehen jetzt, dass die AfD ja sozusagen nicht als rechtspopulistische oder extrem rechte Partei gegründet worden ist, sondern als Abspaltung von CDU, CSU, also sprich eigentlich aus dem bürgerlichen Milieu kommt und wie die Katrin ja auch gerade richtig gesagt hat, eigentlich auch immer so den Anspruch eines, was weiß ich, echten Konservatismus irgendwie zu vertreten gehabt hat und aber dann sehr schnell sich sozusagen in diesen letzten Jahren, die extrem krisenhaft waren, Covid und so weiter, so radikalisiert hat. Bei der FPÖ ist das ja klar nicht so. Die FPÖ ist als Partei ehemaliger Nationalsozialisten gegründet worden, ist seit den 50er Jahren fixer und unhinterfragter Bestandteil der politischen Parteienlandschaft. Und was aber sehr wohl vergleichbar ist, ist sozusagen, Katrin Kalweit hat es angesprochen, der Obmannwechsel in der FPÖ und diese Radikalisierung, das hat, glaube ich, auch sehr viel mit den Gesichtern zu tun, also mit Strache versus Kickl, während Strache als Parteichef versucht hat, irgendwo das doch vorhandene Image der Schmuddelpartei oder der aggressiven rechten, rechtspopulistischen Partei irgendwie zu kaschieren, indem er sich plötzlich eine Brille aufgesetzt hat und irgendwie gemeint hat, ich bin jetzt eigentlich eh ministrabel, hat der Kurz auf der anderen Seite sozusagen das Gegenteil gemacht und die ÖVP zu einer rechtspopulistischen Bewegung umgeformt. Dann kam Ibiza und jetzt sozusagen würde ich schon insofern widersprechen und sagen, jetzt ist nicht die Partei eigentlich radikalisiert, sondern jetzt ist der Damm gebrochen. Also mit Kickl und Corona steht man jetzt einfach offen, auch zu den Verbindungen, die angesprochen waren. Es ist nicht so, dass die FPÖ keinerlei Verbindungen oder Nähe zu der identitären Bewegung hatte. Die waren immer da, die wurden aber halt nach außen hin geleugnet, heruntergespielt. Hofer hat gesagt, die haben bei uns nichts verloren. Und da ist halt mit Kickl jetzt auch im Zuge der letzten Jahre einfach, da sind einfach jegliche Dämme gebrochen. Also ja, nein, also die Parteien kann man in ihrer Gründung und ihrer Struktur so nicht vergleichen, aber gerade die letzten Jahre, die wir hinter uns haben und diese Dynamik einer doch wirklich stetigen Radikalisierung, auch in der Sprache, wir werden sicher noch drüber reden, das kann man schon vergleichen.
Ja, Sprache ist vielleicht das richtige Stichpunkt, da wollte ich jetzt auch gerade drauf eingehen. Vielleicht könnten Sie dazu auch kurz erläutern, was ist denn für Sie am auffälligsten jetzt, wenn wir die Sprache dieser Parteien und ihrer Vertreter anschauen?
Naja, eines der wichtigsten Kennzeichen für mich, dass es in die falsche Richtung geht, beziehungsweise schon in den Abgrund geht, ist natürlich die Entmenschlichung des Gegenübers. Das ist ein ganz klassischer Take, sieht man in sozialen Medien oft, sieht man aber auch bei Parteitagen oder Veranstaltungen der FPÖ relativ oft. Sobald das, was man als Sündenbock sich ausgesucht hat, diese Minderheitengruppe, und die kann changieren natürlich, sobald die als Feindbild ausgemacht ist, sobald diese Gruppe so angegriffen wird, dass sie mit Tieren verglichen wird, mit Krankheiten verglichen wird, dass man ihr eben das Menschsein öffentlich abspricht, da ist für mich bereits eigentlich die totale Entgleisung bereits geschehen. Wenn man sich das so ansieht, muss man leider sagen, wir sind bereits post-totaler Entgleisung. Ich weiß eigentlich nicht, in welche Richtung sich das noch weiter radikalisieren wird, außer in die bereits ausgesprochene Tat. Ich glaube, die Zeit der eskalierenden Worte liegt relativ bald hinter uns. Danach kommt bereits die Tat.
Vielleicht dann, Katrin, du hast darüber geschrieben, auch etwas, was bei der Sprache doch mit dazugehört, worüber ich auch immer wieder nachdenke, ist, dass als Alice Weidel jetzt hier war, im Herbst gab es einen Besuch, als die AfD-Chefin hier bei Herbert Kickl war, bei der FPÖ. Du hast darüber berichtet und unter anderem geschrieben, die Aussagen von Weidel hätten keinem Faktencheck standgehalten. Wie ist das denn zu bewerten, dass hier eben Vertreter von wirklich großen, einflussreichen Parteien einfach sich nicht an die Wahrheit halten?
Naja, wie ist das zu bewerten? Es ist ja letztlich wurscht. Es ist in dem Kontext, in dem Frau Weidel bei Herrn Kickl gemeinsam auf dieser Pressekonferenz aufgetreten ist, wurscht. Erst ging es darum, dass Medien nicht zugelassen werden. So wurde nur gelivestreamt, es gab keine Pressekonferenz. Dann waren wohl einige befreundete Medien da. Also ich habe das auch nur gesehen. Ich werde da nicht vorgelassen. Und habe mir das im Livestream angeguckt. Und das war schon wirklich großartig, wie Alice Weidel einen 20-minütigen Vortrag hielt, natürlich auf FPÖ-TV, klar, also es geht ja dann auch über die, das ist ja Teil dessen, worüber wir auch sprechen müssen, dass die FPÖ und auch die AfD inzwischen weitgehend abgekoppelt sind von Mainstream-Medien und ihre eigene Publizistik haben, über die sie dann ihre Informationen oder Nicht-Informationen in die Welt schicken. In dem Fall hat also Alice Weidel 20 Minuten lang eine Swada gehalten, in der sie Deutschland kritisiert hat, die deutsche Bundesregierung, die Ampelkoalition kritisiert hat für alles das, was sie tut. Und ich saß da fassungslos. Also ich lebe jetzt seit 10 Jahren nicht mehr in Deutschland, aber so viel kriege ich als Deutsche immer noch mit, dass nichts von dem stimmte, was sie sagte. Es war unglaublich. Also ich habe da gesessen und gedacht, wie kann sie behaupten, dass es ab jetzt verboten ist, eine Gasheizung einzubauen? Wie kann sie behaupten, dass man alle 2 Jahre die Genderzugehörigkeit seines Kindes checken muss? Wie kann sie behaupten, weiß ich nicht, dass demnächst nicht mehr geheiratet werden darf? Also es war, ich übertreibe jetzt, aber es war wirklich faszinierend, wie sie schlicht log und eskalierte und dramatisierte und niemand widersprach, weil Kickl im Zweifel kein Interesse daran hat zu widersprechen. Warum ist das so wurscht? Weil immer wieder ich feststelle, oder dafür gibt es Studien, dafür gibt es Untersuchungen und Umfragen, und deshalb sind auch Wissenschaftler und Politiker aus dem demokratischen Spektrum ja zunehmend so ratlos, weil man Menschen offenbar mit dem Richtigsetzen von Fakten gar nicht mehr zwingend erreicht, sondern weil es um Gefühle geht, weil es darum geht, wie man abgeholt wird und mit welchen Emotionen man abgeholt wird. Und dieses sogenannte Heizungsgesetz, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das mitgekriegt haben, die Debatte in Deutschland, da ging es, das war möglicherweise schlecht formuliert, und es ist ja dann auch nochmal nach einem heftigen Streit mit der CDU und der FDP, die nicht mehr mitmachen wollte, revidiert worden. Aber niemand hat gesagt, es gibt jetzt keine fossilen Heizungen mehr, sondern es gab Fristen, es gab Fördergelder, es gab sozusagen eine Art Incentive, bitte doch, wenn man das nächste Mal seine Heizung im Keller rausreißt, nicht unbedingt eine Ölheizung einzubauen. So. Und das Ganze wurde dann gedreht in so einer Art Verbot und jetzt dürfte alle Häuslerbauer werden jetzt zur Kasse gebeten und müssen morgen in den Keller und selber mit dem Hammer zuschlagen. So, damit, und haben dann keine Heizung mehr. Also diese Emotionalisierung ist Teil eines Prozesses, der gewollt ist und in dem Faktencheck letztlich nur noch relativ wenige Menschen erreicht. Und letzter Punkt, wenn man Menschen auf der Straße fragt bei Demos, warum gehen sie mit Nazis mit? Also als wenn ich gegen Covid bin. Ich kann ja gegen die Covid-Maßnahmen gewesen sein. Okay, völlig okay. Man kann sagen, das war übertrieben und die Schließung von Parks war ziemlich doof, ehrlich gesagt. Und vieles von dem, also Kinder, Schulen, die Bildungspolitik war im Kontext mit Covid, glaube ich, völlig überzogen. Kann man ja alles kritisieren. Aber dann geht man mit Nazis mit, die sagen, hier geht es um die große Umvolkung und den Bevölkerungsaustausch und die orientalische Übernahme Deutschlands. Und dann sagen die Leute, mir doch völlig wurscht. So, und an dem Punkt ist es sehr schwierig, sachlich zu diskutieren.
Ja, das sind die letzten Begriffe, die du jetzt angesprochen hast. Das sind dann auch die, wo ganz bewusst dann auch Verschwörungsideologien und Erzählungen angeknüpft wird. Auch auf dieser Pressekonferenz natürlich ganz groß. Gegen Eliten, gegen Vermeintliche wird geschossen, gegen Systemparteien, ein Nazi-Begriff. Kickl hat auch von einem tiefen Staat gesprochen. Also man wird ja sehr, es wird ja sehr schamlos und sehr direkt an solche Verschwörungserzählungen angeknüpft. Werner, da kannst du vielleicht ganz kurz einen Einblick geben. Da wird ja auch sehr viel Arbeit geleistet, um die zu verankern in der möglichen Wählerschaft. Also man setzt da ja auch sehr bewusst auf bestimmte Medien, auf bestimmte Ausspielkanäle, die inzwischen sehr gut verwurzelt sind, wo einfach eben eine neue, zweite Realität teils aufgebaut wird. Worum geht's da im Kern oder was sind da auch die wichtigsten Akteure drinnen?
Also zum einen muss man sagen, dass die Entwicklung, dass die FPÖ oder die extreme Rechte insgesamt nicht mehr auf klassische, etablierte oder Qualitätsmedien setzt, gar nicht so neu. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die FPÖ die erste Partei war, die wesentlich die Macht von sozialen Medien eigentlich erkannt hat. Wenn man sich das ansieht, war, glaube ich, Strache, der lange Zeit den reichweitenstärksten Facebook-Kanal eines österreichischen Politikers betrieben hat. Und da ist sozusagen schon etwas aufgebaut worden, würde ich sagen, im Vorfeld. Die wichtigsten Akteure dieser Gegenöffentlichkeit, ich würde es auf zwei Teile aufteilen. Zum einen gibt es diese Fake-News-Plattformen, extrem rechte Medien, das sind eine ganze Reihe zu nennen, die kommen und gehen, manche sind sehr etabliert inzwischen, andere relativ kurzlebig. Da gibt es diesen Fernsehsender Auf 1, der aktuell zu einem der einflussreichsten rechtsextremen Internetsender im gesamten deutschsprachigen Raum geworden ist, auch vielen deutschen Publikationen das Wasser abgegraben hat. Es gibt in Österreich eine ganze Reihe von solchen Publikationen, die mehr oder weniger breitenwirksam sind. Es gibt diese Zeitung Wochenblick oder gab diese Zeitung Wochenblick, die in Österreich, aus Oberösterreich kommt und die auch sehr, sehr reichweitenstark war. Es gibt so einen ganzen Cluster aus solchen Medien, die witzigerweise alle aus Oberösterreich kommen. Da kann ich gerne nachher noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie das so gekommen ist. Das ist die eine Ebene. Diese Medien imitieren eigentlich im wahrsten Wortsinne etablierte Medien. Das machen die auch über das Layout, über Logos, über Optik. Wenn man sich Auf 1 ansieht, die haben einen Rechtsstreit mit der ARD, weil sie versuchen, das Logo zu kopieren. Ich weiß nicht, ob der schon beigelegt ist oder nicht, aber es geht eigentlich da darum, einfach zu sagen, hier gibt's was anderes, da hört ihr, und da sind wir wieder bei dem, was Katrin Karwert gesagt hat, das, was ihr eigentlich hören wollt. Nicht, was es zu wissen gibt, sondern was ihr hören wollt. Da sind wir wieder bei dieser Emotion. Und die zweite Ebene, das ist die Ebene der sozialen Medien, wo das dann verbreitet wird. Und da muss man schon sagen, da gab es eine absolute Explosion während Corona. Telegram und andere Kanäle, soziale Medien sind da einfach wirklich in ihrer Reichweite absolut explodiert, hat natürlich mit den Lockdowns zu tun und dort wird dann dieser Content einfach verbreitet. Also das ist eine Strategie, wo man sich einerseits vollkommen ausklingt oder das macht Kickl zum Beispiel, der ja eigentlich kaum mehr irgendwo Interviews gibt momentan und andererseits auf diese wirklich sehr, sehr starken Bubbles baut und setzt und auf Leute setzt, die diese Medien dann konsumieren und die dann auch gar nicht mehr wissen wollen oder können, ob das ein glaubwürdiges Medium ist oder nicht. Das tut auch gar nichts mehr zur Sache. Und mit diesem, ich glaube auch bei vielen halt nicht so gut ausgebauten, mit einer nicht so gut ausgebauten Medienkompetenz kann man dann auch sehr gut und geschickt arbeiten in der Propaganda.
Ich finde es sehr interessant zum Beispiel, dass bei Auf 1 auch so wenig rechtliche Handhabe da ist oder da zu sein scheint, mit der Betonung auf da zu sein scheint, weil es gab einmal einen Versuch der Aufsichtsbehörde, der Kommunikationsaufsichtsbehörde in Österreich, die einzuhegen. Das ist dann an formalistischen Kriterien gescheitert und die können wirklich verschwörungstheoretisches Zeugs ohne Ende senden. Und ich frage mich immer, ob das nicht mit dem Wiederbetätigungsgesetz zum Beispiel auch in Teilen kollidiert, was da betrieben wird. Aber offenbar gibt es immer noch zu wenig Möglichkeiten zu sagen, da ist eine Grenze erreicht und ich frage mich, ob die Kontrollbehörden da nicht auch viel, viel mehr Handhabe brauchen zum einen. Und zum zweiten, natürlich diskutieren wir immer darüber, wer wird vom österreichischen Staat wie medial finanziert. Das ist ein ewiges Thema, das uns Journalisten wahrscheinlich mehr interessiert als Sie. Aber dass zum Beispiel Medien in Österreich, die russlandfreundliche Propaganda machen, mit Staatsgeldern finanziert werden, wundert mich bis heute.
Ich wollte nur ganz kurz nachhaken zu der Verbreitung der Fake News und auch zu der, wie soll ich sagen, nicht sehr wehrhaften Presselandschaft dagegen. Ich fand faszinierend, dass genau die, die eine Parallelgesellschaft errichten, den anderen vorwerfen, eine Parallelgesellschaft zu leben. Es war ein wahnsinnig schönes Symbol für Projektion. Und das wollte ich nur gesagt haben, denn das, was da geschieht, ist natürlich das Errichten einer Parallelgesellschaft, die von außen nicht mehr zugänglich ist. Auch mit Argumenten nicht, weil die berufen sich dann, aber ich habe es dort gelesen und schon steht man da und sagt, ja, aber es war vielleicht nicht recherchiert, es war eine Verschwörungstheorie. Also ich habe ja oft versucht zu diskutieren mit Menschen, die gerne solche Medien gelesen haben. Ich habe auch versucht, möglichst wenig Vorurteile zu empfinden. Ich muss leider sagen, dass einige Vorurteile ganz großartig bestätigt worden sind, aber nicht bei allen, ja? Nicht bei allen, das ist die gute Nachricht. Aber man kommt nicht an sie ran. Also gerade was Corona anbelangt hat, musste ich einsehen, dass man die Menschen nicht mehr erreicht mit Hard Facts. Sie sehen sie nicht mehr.
Sie sind aber gerade auch noch, wir haben ja auch zuletzt darüber gesprochen, auf X aktiv in diesem sozialen Netzwerk, auch wenn sich das in den vergangenen Monaten sehr stark ja verändert hat. Oder wie nehmen Sie da die Plattform inzwischen wahr?
Es ist wahnsinnig traurig, weil ich Twitter für etwas sehr Besonderes gehalten habe. Etwas, wo ich wirklich gerne tagelang versunken bin, wo ich so viele Informationen wie selten wo geballt habe holen können, wo ich auch total tolle Menschen kennengelernt habe, die nicht aus meiner Bubble waren, die ich eben so wahrscheinlich nie kennengelernt hätte und auch einige Freundschaften daraus entstanden sind. Also es war eigentlich eine Erweiterung meiner Weltsicht und es war gleichzeitig auch ein bisschen ein Ego-Streicheln und eine Herausforderung, auch wegen der verschiedenen Sprachen, der verschiedenen Artikel. Ich habe auch Artikel gelesen, die ich so wahrscheinlich nie gelesen hätte. Und mit Musks Übernahme muss ich sagen, dass es sich ganz erschreckend verändert hat. Allein diese Vorgangsweise, die blauen Haken zu entfernen, sie jedem zugänglich zu machen, der nur darin investieren möchte, ein bisschen Geld, das war für mich eigentlich einer der mächtigsten Instrumente, um Fake News Verbreitung massiv anzukurbeln. Das scheint ihm ja unglaubliche Freude zu bereiten. Aber insgesamt halte ich den Mann für irrsinnig dumm.
Ich wollte vielleicht... Und gefährlich auch, glaube ich.
Und damit auch gefährlich.
Sehr gefährlich. Ich wollte nur eins ergänzen zu dem Thema Handhabe gegenüber Fake News, Plattformen und so weiter. Ich finde, ein Blick auf den Fernsehsender Servus TV lohnt hier, weil es ein Beispiel dafür ist, wie man auch solche Inhalte in gewissen Formaten, ich spreche da zum Beispiel diesen Herrn Wegscheider mit seiner Sendung Der Wegscheider an, der unter dem Deckmantel der Satire eigentlich auch wieder übelste Verschwörungserzählungen bis hin zu wirklich eigentlich strukturellem Antisemitismus dort verbreitet. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie das auch sozusagen auf einem Sender, der ja eigentlich sonst zwar möglicherweise konservativ und ein bisschen heimatliebend daherkommt, man solche Inhalte verbreiten kann. Und dass wir da keine Handhabe dagegen haben. Es gab ja auch Probleme, mit Wegscheider hatte er ja auch Probleme. Das hat aber keine Konsequenzen gehabt, meines Wissens nach. Und ich möchte als letzten Punkt noch ergänzen, interessant ist auch, wenn wir als Journalistinnen und Journalisten da auch selbstkritisch sind, wir alle kennen Diskussionen in den Redaktionen oder unter Kolleginnen und Kollegen über diese Phänomene. Und ich fand das auch in den letzten Jahren sehr bemerkenswert, wie ratlos man auch in den Redaktionen mit dem umging. Das fängt schon mal damit an, dass solche Plattformen, die zum Teil wirklich offen rechtsradikal sind, als Alternativmedien dargestellt worden sind. Das war lange Zeit der gängige Begriff. Das ist ein alternatives Medium. Was heißt ein alternatives Medium? Biorama ist ein alternatives Medium für mich. Infodirekt ist das nicht. Das ist ein rechtsextremes Hetzmedium und sonst gar nicht. Also das fängt schon mal dabei an, und dass man sozusagen auch sehr große Schwierigkeiten hatte, irgendwie das einzuordnen. Mit was haben wir es da eigentlich zu tun? Grenzen wir uns davon ab oder nicht? Und inwiefern ja, man fand auch nicht die richtigen Worte dafür, glaube ich. Und das ist auch sehr bezeichnend dafür, dass man auch als Gesellschaft möglicherweise mit diesen Phänomenen halt wenig, denen halt wenig entgegensetzen konnte.
Es beginnt ja auch schon bei der Sprache, die wir selbst als Journalistinnen und Journalisten für die Parteien im Ganzen nutzen. Also die FPÖ ist an vielen Stellen noch rechtspopulistisch. Die AfD wird auch in vielen Texten rechtspopulistisch dargestellt. Aber es gibt ja Entwicklungen, die eindeutig in eine andere Richtung gehen. In Deutschland, wenn wir an die AfD denken, in Thüringen und in Sachsen-Anhalt, in zwei Bundesländern, wird sie jetzt als gesichert rechtsextremistisch eingestuft vom Verfassungsschutz. Die Jugendorganisation in Deutschland wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Einzelne Politikerinnen und Politiker werden auch so gelabelt. Warum tun wir uns dann so schwer als Medien, das ist jetzt pauschalisierend, das sind natürlich nicht alle, da auch diesen Namen drauf zu kleben oder mit diesem Begriff umzugehen, rechtsextrem?
Also ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Grund eins ist, in Deutschland ist es nach 80 Jahre nach dem Nationalsozialismus relativ, also da ist man schon, bin ich schon immer sehr vorsichtig, wenn ich sage, jemand ist rechtsextrem, weil dann habe ich sofort die Nähe zum NS-Staat. Das hat dann auch immer, da ist man auch schnell bei dem Vorwurf, Dinge zu verharmlosen. Die AfD war jahrelang bei 10-15%, also 85% der Deutschen hätten sie nicht gewählt. Da hatte das auch immer was bis von so einer Keule, wo man dachte, mein Gott, man ehrt sie vielleicht noch fast damit, vielleicht wollen sie das sogar. Es ist auch ein bisschen Feigheit vor dem Feind. Ich schreibe inzwischen zum Beispiel über die FPÖ, über die AfD schreibe ich ja weniger, weil ich nicht über deutsche Innenpolitik schreibe, über die FPÖ im Gegensatz zu vielen Kollegen immer in Teilen rechtsextrem. Sie hat mich vorhin gefragt, ob ich schon mal geklagt worden bin. Nein, weil in Teilen rechtsextrem stimmt. Nicht alle Wähler, um Gottes Willen. Viele sind Protestwähler, viele finden, die FPÖ hat ein konservatives Profil, was sie gerne mögen, aber die FPÖ Funktionäre und das Programm ist in Teilen rechtsextrem. Und ich schreibe das auch, und bisher hat es mir jedenfalls in der SZ noch nie jemand rausredigiert, was die AfD angeht. Und da, glaube ich, komme ich zu einem Punkt, der mich wirklich wahnsinnig belastet ist. In Deutschland gibt es zurzeit eine Verbotsdebatte. Kann man der AfD nur noch beikommen, indem man diese Partei komplett verbietet? Das ist mit der NPD zweimal in Deutschland richtig schiefgegangen. Einmal hat das Verfassungsgericht einen Verbotsantrag zurückgewiesen, weil die NPD so durchsetzt war mit V-Leuten, also Verbindungsleuten des Verfassungsschutzes, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, Leute, das ist ja gar nicht mal eine richtige Partei, das ist ja mehr Verfassungsschutz als Nationalsozialisten. Also insofern geht nach Hause mit eurem Antrag. Dann wurde nachgearbeitet, dann gab es einen zweiten Antrag, glaube ich, 10 Jahre später ungefähr. Der ist wieder gescheitert. Dieses Mal ist er gescheitert. Warum? Weil die NPD inzwischen so bedeutungslos war, dass das, was für ein Verbot in Deutschland verfassungsrechtlich nötig wäre, nämlich eine ausreichende Kraft, um mit einem Aggressionspotenzial aktiv daran zu arbeiten, die Demokratie zu zerstören, schlicht nicht mehr gegeben war. Weil wer wählte noch NPD? Also die NPD war durch sozusagen. Was ist aber stattdessen passiert? Die AfD hat sich radikalisiert. Heute hat die AfD in Umfragen bundesweit, ähnlich wie die FPÖ, um die 30%, in manchen Bundesländern weniger, im Westen weniger, im Osten mehr. Und es gibt diese Verbotsdebatte. Und es gibt einen ostdeutschen Politiker, der für den Osten zuständig ist in der Bundesregierung, der sagt, uns wird nichts anderes mehr übrig bleiben, wenn wir verhindern wollen, dass die in so viele zentrale Stellen kommen in den nächsten Jahren. Entweder weil sie als Koalitionspartner gebraucht werden oder weil sie möglicherweise ab nächsten Herbst in Landesregierungen sitzen. Damit natürlich auch im Bundesrat sitzen, der ja auch über Gesetze bundesweit mitentscheiden kann. Und irgendwann möglicherweise auch in der Bundesregierung sitzen. Und wenn wir vermeiden wollen, dass diese Partei die Demokratie, an der wir wirklich ja nun 80 Jahre fleißig gearbeitet haben, zerstört. Und sie hat sich das explizit zum Ziel gesetzt, die Demokratie in ihrer jetzigen Form zu zerstören, dann müssen wir was tun. Meine Sorge ist, und das ist auch die Sorge tatsächlich von sehr vielen Richtern, sehr vielen Juristen und Politikern, ist, selbst wenn das Verfassungsgericht das mitmachen würde, was total fraglich ist, weil auch die AfD zieht nicht mit Hacken und Gewehren durch die Innenstadt erschießt oder bedroht liberale Politiker. Aber selbst wenn nur die Gefahr bestünde, dass die AfD sozusagen über die Strukturen, über die demokratischen Gremien Demokratie aushebelt, ich glaube, es ist zu spät. Weil der Sprung von, die AfD hatte mal 10-15% bundesweit und sie hat jetzt 30% bundesweit, ist so schnell gegangen, und man kann jetzt darüber nachdenken, warum ist das so schnell gegangen, dass wenn es jetzt einen Verbotsantrag gäbe, es würde einen Volksaufstand geben. Und das heißt, die Chance ist, wenn man sie hätte nutzen wollen, ich bin keine Verfechterin des Verbotsgesetzes, aber ich verstehe auch zu wenig davon juristisch, wenn man es hätte tun wollen, es ist vorbei.
Da muss ich aber auf den Kästner hinweisen, der doch gesagt hat, man muss den Schneeball zertreten, bevor er zu einer Lawine geworden ist. Würdest du sagen, dass das schon die Lawine ist?
Wir waren vor ein paar Tagen beim Bundespräsidenten mit dem Verband der Auslandspresse. Er hat uns empfangen und ich habe natürlich gefragt, was jeder wissen wollte. Da hat es ja vor einem Jahr im ORF kurz vor seiner Vereidigung, Angelobung hat er ja gesagt, er würde Kickl nicht angeloben als Kanzler. Und ich habe gesagt, Herr Bundespräsident, würden Sie das bitte heute in unsere Aufnahmegeräte wiederholen? Und er hat sich sehr gewunden. Und dann hat er was gesagt, was ich nicht zitieren darf, was Werner und ich beide nicht zitieren dürfen, weil er wollte nicht zitiert werden. Und als ich gefragt habe, warum wollen Sie nicht zitiert werden, hat er gesagt, ja, schwierig, Innenpolitik. Und ich glaube, er wollte nicht in ein Fettnäpfchen treten, was ihm möglicherweise auch hinterher zum Vorwurf gereicht, dass er mit seinen Äußerungen letztlich vielleicht sogar der FPÖ hilft. Kuhnhaus. So, jedenfalls, und der Punkt ist, ja, ich würde sagen, also für die FPÖ und Österreich, glaube ich interessanterweise, und das ist eine interessante Wolte, weiß ich nicht, ob es zu spät ist. Es gibt immer noch eine relativ starke SPÖ mit 20% oder 22% zurzeit, eine ÖVP mit 20%, es gibt die Grünen mit 10. Es gibt eine Mehrheit links, wie immer das dann links ist, also sozusagen links von der FPÖ gibt es eine Mehrheit. Und ich glaube, Von der Bellen setzt darauf, dass diese Mehrheit sich zusammenfindet und diese Partei und Kickl als Kanzler verhindert. Oder würdest du das so haben? Also, und bei der AfD weiß ich nicht, also zumindest im Osten gibt es diese Mehrheit nicht mehr. Das ist der Unterschied.
Ich wollte gerade auf die ÖVP zurückkommen und sagen, dass ich da überhaupt gar keine Bollwerkqualität verorten kann, die ich mir sehr gewünscht hätte. Im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, die tauchen den Wagen noch hinten an, damit er schneller wird. Ich erwarte mir keinerlei Schutz der Demokratie durch die ÖVP. Ganz im Gegenteil, ich erwarte mir, dass die ÖVP, sobald sie die Möglichkeit hat, der FPÖ wieder zur Macht verhelfen wird. Ich hoffe, ich habe Unrecht, ich würde mich gewaltig darüber freuen. Also lasst mich bitte nicht recht haben.
Also selbst als Juniorpartner, würden Sie sagen, würde die ÖVP in eine Regierung gehen und dann das Wort Kanzler Kickl geistert ja auch schon ein bisschen hier durchs Land. Das möglich machen.
Volkskanzler.
Ich habe bewusst nicht Volkskanzler gesagt, aber das wäre das eigene Label. Halten Sie für möglich?
Ach, ich befürchte es. Ich hoffe, dass es nicht möglich ist.
Wie sieht es denn dann von der Einschätzung? Jetzt ist an dem gestern gab es SPÖ-Parteitag. Herr Babler wurde zum Vorsitzenden gewählt, 88,76%. Liegt jetzt auf Platz 2 in den Umfragen. Ist das eine Option oder ist das eine Möglichkeit, dass hier die SPÖ noch der FPÖ Stimmen wegnimmt, dass man tatsächlich mit diesem Spitzenkandidaten noch in die Wahl geht und vielleicht schafft, dann Wählerschichten anzusprechen, die lange FPÖ gewählt haben? Schätzt du das ein, Werner, vielleicht?
Ich denke, das ist eine sehr schwierige Frage. Also das ist so volatil momentan. Ja, ich glaube schon, dass die SPÖ noch zulegen kann. Ich weiß nicht, wovon sie quasi noch Stimmen, von wem sie noch Stimmen holen kann. Ich denke, wenn, dann eher aus dem frustrierten Nichtwählermilieu als von der FPÖ. Ich bin nicht der Meinung, dass das ein so großes Potenzial an frustrierten, einfach nur Protestwählern bei der FPÖ ist. Also ich glaube, wenn jemand bei einer Umfrage sagt, ja, Kickl, das ist mein Mann, da gibt es schon auch, also meinerseits Zweifel daran, ob diese Personen einfach wirklich nur als Protest das tun. Also die haben dann schon auch zumindest eine manifest xenophobe Grundhaltung oder eine manifest elitenhassende oder eine manifest wissenschaftsfeindliche oder eine manifest medienfeindliche Grundhaltung. Das ist meine These insgesamt oder meine kleine empirische Beobachtung. Ich weiß nicht genau, wie die SPÖ sozusagen, was die noch erreichen kann. Ich bin auch nicht ganz der Meinung von der Julia Rabinowitsch. Ich glaube, dass es momentan in der ÖVP drei Gruppen gibt. Es gibt, also innerhalb der Partei, innerhalb der ÖVP. Das sind die einen, die wollen unbedingt, dass Sebastian Kurz wiederkommt. Die wollen quasi sozusagen den Kurs von Kurz mit Kurz. Am besten heute oder morgen. Da gibt es eine weitere Gruppe, die möchte gern Kurzismus ohne Kurz. Die sagen, also der Kurs passt schon so, ne? Also die alte ÖVP ist ohnehin tot. Wir bleiben auf dem so leicht rechtspopulistisch whatever Kurs. Aber er selber ist halt verbrannt. Und dann gibt's eine dritte Gruppe, und ich glaube, das ist die kleinere, die sagt, okay, es ist einfach besser, das türkise Projekt fallen zu lassen. Und das ist dann auch die, wo ich am ehesten halt Leute sehen würde. Die sind vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit, das sind nicht die, die andauernd im Fernsehen sind oder die interviewt werden, aber die sagen, nee, also die FPÖ, den Kickl, den können wir eigentlich nicht als Kanzler haben, das geht nicht. Und ich würde sagen, das ist relativ offen, wer von diesen dreien sich durchsetzt und hat mit vielen Dingen zu tun, unter anderem mit den Gerichtsverfahren, die auch die Katrin Kallen und ich verfolgen für die SZ und für andere Medien. Also ich denke, das muss man sich einfach anschauen, da kann in einem Jahr schon noch relativ viel passieren. Aber ich würde jetzt vom Gefühl her sagen, dass die Karten jetzt nicht so gut liegen insgesamt.
Ich habe in der Zwischenzeit den roten Faden verloren. Aber vielleicht, um auf dich zu reagieren, ich habe nicht gemeint, dass jeder in der ÖVP begeistert von der FPÖ ist. Ich glaube aber, dass da ein gewisses sehnsüchtiges bis süchtiges Festhalten an der Macht ist.
Das
und
auf
dass
jeden Fall.
Das Gefährliche dran ist. Nicht, dass sie jetzt alle plötzlich der Meinung sind, sie sind jetzt auch lauter kleine.
Da hast du sicher recht, wenn man sich überlegt, wie lang diese Partei durchgehend in der Regierung ist in Österreich. Das ist ja wirklich spektakulär lang. Also da gibt es natürlich auch sehr viel zu verlieren. Und als gelernter Österreicher weiß man, da hat man einiges an auch Jobs dann zu verlieren möglicherweise.
Das ist ja so eine Gemeinsamkeit zur CDU in Deutschland, wo ja auch viel gesagt wird, eben eine Partei, die an diese Macht gewöhnt ist, die einfach eine Partei ist, die viel in der Regierung ist und dann eben mit dieser Macht lange diese verwaltet und so. Katrin, du hattest jetzt beim Namen Babler und SPÖ noch
habe die ganze Zeit nachgedacht, während ihr anderen gesprochen habt. Ich bin ja auch inzwischen eine gelernte Österreicherin. Ich liebe dieses Wort, weil ich jetzt schon doch lange hier bin, auch wenn ich keinen österreichischen Pass habe. Und eigentlich, ich lese ja immer oder ich höre ja immer, Österreich ist ein strukturkonservatives Land. Das stimmt wohl auch so. Weil selbst die Parteien, die bei uns als links gelten, die Grünen zum Beispiel oder links galten, also die Grünen, die mal als links galten in Deutschland, die sind in Österreich in Teilen liberal-konservativ, würde ich mal sagen. Auch wenn ich, als ich nach Österreich kam, mir jemand sagte, die Grünen sind alle Kommunisten. Ich glaube, es stimmt nicht ganz. Und es gibt keine explizit linke Partei in diesem Land. Auch die Sozialdemokratie war ja unter Kreisky, unter Gusenbauer, unter Faymann nie links. Ich meine, das war Staatsrang, was in Deutschland Kanaler hieß. Mein Vater war sozialdemokratischer Kanaler. Also das waren so die strukturkonservativen Sozialdemokraten, die so an der Gewerkschaft hingen und die gerne, die auch mit allen Freunde sein wollten, aber nicht zu viel Reformen, das wird dann sofort gefährlich. Und jetzt kommt dieser Babler und redet über Vermögensteuer, über Erbschaftssteuer, über Arbeitszeitverkürzung, über lauter Sozialprojekte. Der hat ein linkes Programm. Und ich habe neulich bei Herrn Nusser, dem Ex-Chefredakteur von heute, der einen wunderbaren Newsletter schreibt, der hat in seinem letzten Newsletter mir eine ganze Liste aus dem Programm aufgeschrieben, was da alles an Forderungen steht, die am gestrigen Parteitag beschlossen wurden. Und es waren, glaube ich, 70 Forderungen. Alle waren explizit links. Und ich las das und las das und las das und las das. Und das ist doch mein lieber Hermann, ob er damit durchkommt. Und selbst ich habe mir gedacht, schon viel. Also wenn auch nur ein Drittel davon würde dieses Land grundlegend verändern und wer soll das bezahlen und alles das, was man dann denkt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube nicht, dass die SPÖ in Österreich mit einem solchen Programm mehrheitsfähig ist. Andererseits, es hat so viele Menschen gegeben, die Herrn Kurz mit seiner emotionalisierenden, wie soll ich sagen, ich sage es jetzt mal so, Einspeichelei begeistert gefolgt sind. Es ist vielleicht auch möglich, wenn der Babler das gut macht, dass Österreicher begeisterungsfähig sind für ein linkes Projekt. Ich habe keine Ahnung. We will see. Ich glaube es nicht, aber es ist wahnsinnig spannend.
Also ich glaube sehr wohl, dass Babler eine große Chance ist. Einfach auch, weil er Themen aufs Tapet bringt, die jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren nicht angesprochen wurden. Es wurde die Faulenzer in der sozialen Hängematte schlecht gemacht. Es wurde nicht geschaut, wo die Abgründe lauern, und die sind seit Corona nicht besser geworden. Also ich kenne viele Menschen, die mit der Teuerung nicht umgehen können, auch solche, die vorher dem Mittelstand angehört haben. Ich glaube, dass seine Forderungen, auch wenn sie für Österreich sehr ungewöhnlich sind, jetzt durchaus auf mehr gebraucht werden stoßen, als es noch vor 5 oder 6 Jahren der Fall gewesen wäre. Und das darf man natürlich nicht unterschätzen. Und vor allem, glaube ich, ist es wichtig, dass es jemand gibt, der diese Themen vertritt. Ich bin nicht 1:1 hinter jedem seiner Punkte, aber ich muss sagen, ich wünschte mir, dass das, was er da repräsentiert, auch mehr Gewicht bekommt.
Ich hatte die Punkte da auch gesehen und habe dann dran gedacht, dass die SPD in Deutschland ja auch mit Themen wie Mindestlohn Wahlkampf gemacht hat und auch Olaf Scholz ganz groß Gerechtigkeit noch auf seinem Wahlplakat stehen hatte. Aber da hätte ich jetzt die These, dass natürlich in Deutschland dieser Wahlsieg der SPD auch sehr stark mit dieser Person Scholz zusammenhing, der einfach als einziger keinen großen Fehler gemacht hat in dem Wahlkampf und eigentlich sich nicht wirklich rausgetraut hat und nicht wirklich stark in Debatten reingegangen ist im Vergleich dann zu seinen stärksten MitbewerberInnen. Traust du das Babler auch zu, dass er sich zurücknimmt oder wirklich über ein Jahr jetzt diesen Wahlkampf so
wahnsinnig schwer
zurückgenommen?
Also Babler ist Herzenssozialist, der redet, wie ihm das Herz auf der Zunge ist, der wird sich sicher verquatschen, der wird auch Fehler machen. Ich finde, Politiker dürfen Fehler machen, sorry. Und der wird wahrscheinlich oft auch, ich hoffe, er wird nicht übergecoacht werden, so wie Pamela Rendi-Wagner übergecoacht war, der man zum Schluss nicht mehr zuhören mochte, obwohl sie eigentlich im persönlichen Zusammentreffen echt nett war. Aber da hattest du das Gefühl, du redest gegen eine Wand. Aber ich glaube, also Scholz ist gewählt worden, weil er getan hat, als wäre er Merkel. Damit würde er heute auch nicht mehr gewählt, wie wir wissen. Weil Merkel als Stern ist auch in den letzten 2 Jahren mit der historischen Entwicklung nicht untergegangen, aber sagen wir mal, der Stern hat sich am Firmament verschoben. Und was bei Scholz der Fall ist, und das würde natürlich in einer wie auch immer gearteten Koalition, auch hier ist das schwierig, sagen wir ÖVP, Neos, Grüne, was immer da dann, oder SPÖ, Formation auch immer, ein linkes Programm in einer bunten Koalition zu vertreten, ist zunehmend schwierig, zumal mit dem Druck, der aus dem Resteuropa, wir müssen leider, glaube ich, gleich aufhören, aber wir haben noch nicht über Osteuropa gesprochen, wir haben noch nicht über den Aufstieg der Rechtspopulisten gesprochen, in der Slowakei, in Ungarn, in Rumänien und Bulgarien, wo die Rechtsextremen inzwischen alle 15-20% haben. Und in einem solchen Umfeld ist es auch schwer, manchmal linke Politik zu machen. Und wenn ich sehe, dass in dem aktuellen Migrationspaket, was die deutsche Bundesregierung aus 3 Parteien beschlossen hat, der Punkt drin steht, dass NGOs, die als Seenotretter im Mittelmeer unterwegs sind, unter Strafe gestellt werden, dann fällt mir nur noch wenig ein.
Aber ist es denn so eine sinnvolle Strategie, das hat es schon angedeutet, 3 Parteien gegen die FPÖ, wir sehen das ja in Deutschland dann auch in manchen Bundesländern, 3 Parteien gegen die AfD, nur um sie von der Macht wegzuhalten, stärkt es dann nicht auch am Ende eben die rechten Parteien?
Das ist eine sehr gute Frage, die wir auch dem Herrn Bundespräsidenten irgendwo gestellt haben, der ganz interessante Sachen dazu gesagt hat.
Könnt ihr jetzt zitieren?
Die wir nicht zitieren dürfen. Ich glaube, die dürfen wir schon zitieren. Er hat zum Schluss dann gesagt, das macht ihm große Sorgen, dass die Volksparteien alle sterben und dass die Demokratia Christiana nicht mehr gibt in Italien und so weiter. Und das sei ganz ein arges Problem. In Italien gibt es so viele. Ich habe dann zu meiner Sitznachbarin gesagt, in Skandinavien regieren seit langer Zeit ganz viele Parteien gemeinsam in Blöcken. Wenn das dort funktioniert, warum soll das bei uns nicht funktionieren? Aber man muss schon auch dazu sagen, wenn man sich jetzt real vorstellt, so angenommen, die FPÖ fährt dieses Umfrage hoch heim quasi, angenommen. Und es käme dann dazu, dass man quasi eine Allparteienregierung gegen die FPÖ bilden müsste. Das käme, glaube ich, einer baldigen Neuwahl gleich. Das würde, glaube ich, nicht lange halten. Und insofern würde das, glaube ich, schon auch diese Dynamik irgendwie, wir alle gegen die, oder die halt Kickl dann sowieso ausspült, ich bin der Einzige, eigentlich die Kernerzählung die Kernerzählung jedes Populisten. Ich vertrete das Volk, Punkt, nur ich. Das würde dem schon noch weitere Dynamik hinzufügen. Also wenn es so käme, glaube ich, würde das den Planen helfen.
Julia wollte auch noch was sagen, ich wollte nur kurz einwerfen. In der ÖVP ist der Hass auf die Sozialdemokratie, glaube ich, sogar noch tiefer als auf die FPÖ. Und insofern wird das ein Ritt über den Bodensee.
Und das ist das Tragische, das ich ganz am Anfang angesprochen habe. Denn eigentlich wäre gerade die ÖVP als Bollwerk eines konservativen Landes so unglaublich wichtig.
Darf ich noch was einwerfen? Ich rede zu viel. Gestern Nacht ist Karl Schwarzenberg gestorben. Ein ganz großartiger Europäer, den ich sehr verehrt habe, ehemals tschechischer Außenminister, Freund von Václav Havel. Der war ein Liberalkonservativer und Fleisch aus dem Fleisch der ÖVP. Und den habe ich letztes Jahr, als er schon sehr schwer krank war, das letzte Mal besucht. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie er über die Kurz-ÖVP geredet hat. Und darüber, was eigentlich diese Partei in ihrem Kern bieten und leisten kann und was sie als christliche Partei mit einem liberal-konservativen Kern für dieses Land tun könnte, wenn sie sich neu aufstellen würde oder auch sozusagen wieder mehr in der Mitte als konstruktiver Partner für eine wie auch immer geartete Kombination von demokratischen Parteien formieren würde. Und ich möchte in diesem Moment nochmal an Karl Schwarzenberg erinnern und glaube, dass er recht hat.
Das ist sehr schön.
Vielleicht nehmen wir das jetzt als Schlusspunkt tatsächlich. Davor wäre es mir auch noch schwer gefallen, es hoffnungsvoll abzuschließen. Es ist auch einfach eine schwierige Zeit und es wird tatsächlich ein sehr interessantes Wahljahr mit einigen Herausforderungen. Es wird sehr interessant sein zu sehen, wie sich die Debatten weiterentwickeln. Aber ja, unsere Zeit ist jetzt leider zu Ende. Vielen Dank für die angeregte Diskussion. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Mehr SZ aus Österreich gibt's, wie gesagt, jede Woche in einem kostenlosen Newsletter in einer Zeitung. Sie finden mehr unter sz.de/Österreich. Und jetzt wünsche ich noch einen schönen Restsonntag. Vielen Dank.
Ja, und dem füge ich jetzt hier im Studio gar nicht mehr viel weiteres hinzu. Das war eine Live-Diskussion von der Buchmesse in Wien am 12. November dieses Jahres. Wenn Sie Feedback haben, melden Sie sich gerne per Mail an podcast@sz.de. Und damit bis zum nächsten Mal.